Das zeigt mir ganz einfach, dass ich Teil von dem Club sein darf, wo nicht nur über Inklusion oder Teilhabe oder sowas geredet wird, sondern ja, bei uns wird das gelebt im Club und das muss man ganz ehrlich sagen.
Einmal, immer. Der FCM-Podcast, das Original. Alles, was ihr schon immer über den ersten FC Magdeburg wissen wolltet.
Herzlich willkommen zu Einmal immer der FCM-Podcast. Mein Name ist Manuel Holsche und wir blicken mittlerweile auf die 19. Ausgabe unseres Podcasts. Und heute bin ich besonders froh, Gerald Altmann, unseren Behindertenfanbeauftragten, zu begrüßen. Grüß dich, Gerald.
Ja, hallo an alle.
So, Gerald, ja, die Saison ist relativ frisch abgelaufen. Also wir befinden uns in der Sommerpause. Wenn du so Revue passieren lässt, wie die vergangenen Monate, wie das vergangene Jahr lief, wie blickst du denn auf unsere Saison zurück, die wir in der zweiten Bundesliga auf dem 5. Tabellenplatz abgeschlossen haben?
Also für mich als Fan eine super Saison. Ja, ich habe auch zu 99% Zufriedenheit, vielleicht 1% Enttäuschung. Weil wenn man so oben so nah dran ist, will man vielleicht dann auch hoch, dann will man alles, aber das ist 1%, ja.
Ihr habt ja eine ganz, ganz wichtige Funktion in der Fanbetreuung, gerade weil ja so viele Clubfans auswärts auch unterwegs sind und aber auch bei Heimspielen sind. Nimm uns doch mal mit, wie ist denn die Aufteilung bei euch in der Fanbetreuung?
Ja, wir haben also, unser Leiter ist ja Felix Nebel, der ist mehr oder weniger dann bei Heimspielen für die Nordtribüne zuständig und bei Auswärtsspielen, eben da sind wir für alle dann, alle, die da sind, sage ich mal, zuständig. Wir sind ja dann auswärts immer ein Team von 5 Leuten. Ne? Dazu gehört unser Ehrenamtler Mario Schernbeck, meine Frau Heike Altmann, die sich auch für die Ultras mit zuständig steht, die Materialkontrolle und so weiter macht. Bei Heimspielen betreut sie unseren Wohnwagen und den Sven Ziemann, der auch für alle Bereiche dann zuständig ist. Und ich, je nachdem, wie viele Fans im Rollstuhl da sind, kümmere ich mich um die Rollstuhlfahrer oder eben auch um die normalen Fans dann mit.
Du hast gerade die Auswärtsspiele angesprochen. Was ist denn das Besondere bei Auswärtsspielen? Wir haben natürlich extreme Situationen, wie jetzt zum Beispiel bei Hertha BSC, wenn 15.000 oder 17.000 dabei sind. Wie ist denn da so der Ablauf bei euch?
Ja, wir sind dann immer meistens über eine Stunde vor Stadionöffnung da, besetzen dann mit die Eingänge, die Gästeeingänge, teilen unsere Leute dann ein, weil es gibt ja auch mal mehr Eingänge, so wie bei Hertha haben wir zum Beispiel gemacht. Ja, dann kommt das Treffen mit den Kollegen der Gastgebermannschaft sozusagen, das haben wir dann hier auch zu Hause. Dann sind nochmal Sicherheitsgespräche wie Kurvengespräch etc., Abstimmung mit den Sicherheitswerken, die dann vor Ort sind. Also das ist im Großen und Ganzen das, was vor dem Spiel passiert. Ja, und dann immer ein Aura auch auf unsere Fans haben, gibt es Probleme, oftmals mit Tickets oder etc. Da schauen wir dann eben genauer mit hin und versuchen natürlich auch alles vor Ort zu klären.
Was ist da so die größte Herausforderung, die ihr dann habt, gerade bei Auswärtsspielen?
Ja, dann da ist es tatsächlich irgendwie immer mit den Tickets, weil die können dann teilweise nicht eingescannt werden. In Berlin ist es dann mit den Drehkreuzen, wenn man die dann nicht richtig drunter gehalten hat, ja, oder zu schnell weggezogen hat, dann hat sich das Drehkreuz oder man hat gedreht, da sind die Fans nicht reingekommen, dann hieß es, sie sind schon drin. Und da gibt es immer einen großen Klärungsbedarf, wo wir dann eben auch helfen zur Seite stehen.
Ja. Seid ihr dann schon so eine Art Clearing Point für die eigenen Fans, ja?
Ja, wir versuchen zumindest zu sein. Ja, bei den einen Vereinen, also in Berlin, sind das keine großen Probleme. Es gibt dann aber auch anders, wo man dann erstmal ins halbe Stadion rum muss, um die Clearingstelle zu finden, um dann eine Klärung für unsere Fans herbeizuführen.
Ist es denn so schon gewesen, dass du an was ganz besonders Kurioses denkst, was du vielleicht mal bei Auswärtsspielen erlebt hast? Gab es da irgendwie irgendwas, was dir so spontan einfällt?
Nee, würde mir jetzt im Augenblick nichts Spontanes einfallen.
Ja. Oder was war so die schwierigste Situation vielleicht, die du oder ihr bisher hattet, gerade auch bei Auswärts- oder bei Heimspielen?
Also ich würde sagen, mit einer schwierigsten Situation war in so einem ersten Zweitliga-Jahr in Bochum gewesen. Da die Vorfälle sind, glaube ich, bekannt in dem da unser Sonderzug alles kontrolliert wurde. Wir hatten dann natürlich auch schon einen großen Teil, also die Hälfte der Fans von uns war schon im Stadion gewesen, die mit PKW angereist sind. Und die wollten dann wieder raus und da mussten wir uns wirklich, das war dann auch eine kribbelige Situation, da haben wir uns dann wirklich zwischen unseren Fans und der Polizei gestellt, um da zu sagen, bis hierher und nicht weiter, weil das wäre, ich glaube, da wäre es zur großen Eskalation gekommen. Also das muss man wirklich sagen, aber dadurch, dass wir da standen und da kommt mir dann vielleicht auch mein Rollstuhl zur Hilfe, also da hatte noch die Polizei eben Abstand gehalten. Ja.
Genau, kurze Einordnung, das war eben so, Sonderzug ist angekommen und den Fans wurde eigentlich die Möglichkeit genommen, überhaupt mal in Richtung Stadion zu gehen. Es gab zahlreiche Durchsuchungen und Festsetzungen auch und im Nachgang wurde das juristisch auch aufgearbeitet und für rechtswidrig auch befunden. Ne?
Richtig, richtig. Ja, und man hat das schon gesehen, man hat es ja damit begründet, dass auf irgendeinem Bahnsteig wohl ein Böller geworfen worden sein soll, der aber gar nicht aus unserem Zug kam, sind auf der anderen Seite ist ein Zug von Borussia Dortmund durchgefahren, die sind, glaube ich, nach Wolfsburg gefahren und aus dem Zug ist es geworfen worden und unsere Fans hat man festgehalten und ich war anderthalb Stunden vor unserem Sonderzug bin ich am Bahnhof angekommen und da liefen schon die ganzen Vorbereitungen, also das war keine spontane Aktion der Polizei gewesen.
Ja, ihr in der Fanbetreuung seid ihr im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite natürlich für die FCM-Fans da, das ist ja ganz klar, aber natürlich immer auch irgendwie in der Kooperation oder Absprache mit den Sicherheitskräften oder der Polizei. Wie schafft ihr es denn dann immer so die Balance zu bewahren und vor allem auch die Kontenance zu bewahren, weil ihr seht ja wie in Bochum dann auch, wenn Dinge offenkundig schieflaufen.
Ja, ich glaube, da kommt dann nie eine Menge Erfahrung mit rein, die wir ja mittlerweile fast alle in der Fanbetreuung haben. Und da kann man sagen, da findet man dann schon das Mittel. Es kommt auch ein bisschen immer darauf an, ja, wie ist dein Gegenüber, wie ist er, nimmt er dich als vollen Ansprechpartner wahr oder tut er dich so ab, hier haben wir das sagen. Und das war zum Beispiel damals in Bochum der Fall gewesen. Da hatten wir überhaupt keine Chance, irgendwo zu vermitteln oder irgendwas oder positiv einzuwirken, das war, und dass da zum Beispiel auch im Bahnhof nicht mehr passiert ist, das war der Besonderheit unserer Fans geschuldet. Das muss man ganz ehrlich im Nachhinein sagen. Sie hat jeder seine, bis auf wenige Ausnahmen, die Personenkontrollen über sich ergehen lassen, die Personalfeststellungen. Und das war dem zu verdanken, ja, dass das nicht noch mehr passiert ist.
Wie ist es denn für Fans mit Handicap, wenn sie jetzt auswärts auch unterwegs sind, du hast ja dann auch den Überblick und auch selbst die Erfahrung, wie schwer ist es denn dann vor Ort auch, sich zurechtzufinden? Insofern ist denn alles aus deiner Sicht barrierefrei oder gibt es da Stadien, wo es wirklich viel besser ist, wo es ganz schlecht ist? Wir reden auch noch über das eigene Stadion mal. Wie ist denn so dein Eindruck und wie ist auch so das Feedback der Fans mit Handicap?
Ja, ich sag mal, die Fans, die auswärts mit uns fahren, ne, die Rollstuhlfahrer sind das ja meistens, aber auch mal ein Blinder oder so. Ein Blinder kommt ja dann sowieso mit Begleitung. Klar, kann ich selbst Auto fahren. Aber zum Beispiel unsere Rollstuhlfahrer sind da auch sehr erfahren, die finden sich auch und die kriegen natürlich auch alle Informationen vorher von uns. Ne. Dann fahren sie auch teilweise mit uns mit Fanbus mit, da sind sie dann sowieso vor Ort in Begleitung und wenn sie dann am Stadion ankommen, bin ich auch dann als Ansprechpartner dann eben halt vor Ort oder unsere andere Fanbetreuung, da machen wir ja dann keine Ausnahmen. Und eben, ich bin dann auch immer telefonisch erreichbar, wenn mal einen Parkplatz suche oder und so weiter. Und das kriegen wir schon alles ganz gut im Griff.
Ja. Und du hast jetzt wirklich schon viele Stadien ja auch gesehen in Deutschland und auch international. Wie siehst du so die Barrierefreiheit in den verschiedenen Stadien? Hat sich da was getan? Ist es besser geworden? Ist es sehr unterschiedlich? Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, es ist unterschiedlich. Ja, gerade wenn, ich spreche jetzt mal von den Rollstuhlplätzen, du hast sehr gute Stadien, wo du, oder fast alles gute Stadien, wo du freie Sicht hast. Das ist, du hattest es ja schon gesagt, wir sprechen noch über unser Stadion. Das ist bei uns leider nicht gegeben. Und wo sich richtig was getan hat, also das war zur Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, das hat für die Stadien einen richtigen Schub gegeben. Ne? Also das muss man wirklich sagen, da hat sich sehr vieles zum Positiven verändert.
Der Schub ist so ein bisschen dann an der Eröffnet Arena vorbeigegangen, glaube ich. Wo siehst du denn da noch Bedarf und was ist vor allem, das ist ja immer dann auch die Frage, überhaupt jetzt möglich aufgrund der baulichen Voraussetzungen, die natürlich dann auch gewisse Einschränkungen auch vielleicht mit sich bringen, weil Manchmal ist es leider gebaut, wie es gebaut ist. Ja,
ja, das ist ja leider bei uns der Fall, weil es ist ja gerade in der Zeit damals gebaut worden, aber es wurde natürlich nicht als WM-Stadion konzipiert, das muss man ganz ehrlich sagen. Sonst hätte es da ganz andere Auflagen gegeben. Also davon gehe ich mal persönlich aus. Und jetzt ist es natürlich schwer, daran was zu ändern. Bei uns ist vor allen Dingen störend, dass wir eben praktisch immer Publikumsverkehr vor unseren Rollstuhlfahrern haben. Ich kann natürlich niemanden verbieten, ja, während des Spiels zur Toilette zu gehen, wenn er mal muss, oder sich was zu trinken, zu essen, zu holen. Das ist ganz einfach so. Was ich mir bloß wünschen würde, wenn man dann Leute darauf hinweist, der unterstelle ich gar nicht immer Absicht. Man kommt mit was zu trinken, auf einmal passiert was am Spielfeld, bleibt man automatisch stehen. Aber wenn man dann sagt, Mensch, geht doch bitte weiter, unsere Rollstuhlfahrer sehen nicht. Und da ist nicht immer die Reaktion, ja, Entschuldigung, machen die meisten, muss man dazu sagen. Aber es kommt auch so eine Antwort, na und, ist mir doch scheißegal. Und das finde ich dann wirklich ein bisschen unter der Gürtellinie, ich will nicht sagen asozial, aber es ist so, ja, da kann man sich dann schon mal drauf aufregen. Ne? Und das, und da würde ich sagen, da sind wir fast mit das einzige Stadion, wo wir diesen Publikumsverkehr genau vor der Nase haben. Ne? Das ist so. Ja.
Gibt es denn aus deiner Sicht einen Ansatz, wie man das lösen könnte? Oder ja, ist es schwierig?
Ich würde, wir haben es ja auch schon mal mit der Feuerwehr und mit Veranstaltungsleiter, Sicherheitspersonal besprochen, ob man die Rollstuhlfahrer nicht nach vorne ziehen könnte, dass sie praktisch dann zumindest nicht mehr den Publikumsverkehr hätten. Sicher hast du dann auch noch im Innenraum zu tun, weil unsere Rollstuhlplätze sind ganz einfach so niedrig, das muss man sagen. Wenn die erhöht werden, wie es in den meisten Stadien ist, überhaupt kein Problem, haben wir leider nicht. Aber das wäre vielleicht eine Maßnahme, ist aber so von, es müssen Fluchtwege trotzdem frei bleiben und so weiter. Und das ist bei uns sehr, sehr schwierig. Also mir wurde jetzt im Augenblick keine Lösung. Wir hatten vor ein paar Jahren mal, dass wir unsere Rollstuhlfahrer in den Innenraum bringen, aber mit dem Ausstieg in die zweite Liga, ihr seid von der Presse, ihr wisst, was wir jetzt für ein Fernsehaufkommen haben, ja, nicht mehr wie früher in der Regionalliga oder in der, selbst in der dritten Liga war es noch sehr übersichtlich, das haben wir heute nicht mehr. Und damit hätten wir auch keine Lösung mehr, ja, für unsere Leute im Innenraum. Und was dazu käme, sie würden eben immer im Freien stehen, auch bei Regen. Ja, was jetzt auch für unsere Gäste-Rollifahrer, die stellen wir ja vor den Gästeblock. Ja, und da müssen wir dann nochmal schauen, dass man denen zumindest einen Regencape und sowas dann bereithalten, ne?
Gemeinsam mit der Fanbetreuung, aber eben vor allem auch mit deinem Kollegen Ralf Dobberitz, Promi, habt ihr auch einige Sachen wirklich angeschoben und auch ins Leben gerufen, unter anderem eben auch das barrierefreie Fanradio. Ja. Erzähl doch mal, wie ist es denn dazu gekommen und wie hat es sich dann entwickelt?
Muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wir waren bei Hertha BSC zu einer Tagung gewesen, Fanbeauftragten-Tagung. Da war ich dann mit Brumi zusammen gewesen und da sind wir auf das Thema zu sprechen gekommen. Hertha war da, hatte da schon einige Sachen im Umlauf und wir haben eine sehr gute sehr gutes Verhältnis zu unseren Kollegen von Hertha und die haben dann angeboten, Mensch, lasst uns doch das mal bei euch probieren, wir kommen mal nach Magdeburg, bringen den Koffer mit und dann probieren wir das mal. Und da haben wir dann damals als Reporter, der dann das erste Spiel auch dann bei uns reportiert hat, das war den Sören Tümmler vom MDR gewesen. Ne? Ja, und der hat dann, und so ist das entstanden, dann haben wir versucht, eine eigene Anlage zu bekommen, war damals sehr teuer. Und das haben wir dann über Spenden und über Aktion Mensch dann finanzieren können. Ne? Und wir haben damals war es mit die beste Anlage, heute sicher auch nicht mehr so, weil es mittlerweile auch, glaube ich, 10 Jahre alt. Aber wir waren die erste Anlage wirklich in ganz Deutschland gewesen, wo man nicht auf die Plätze angewiesen war. Also die nicht bloß eine bestimmte Reichweite, sondern bei uns konnte man sich immer schon die Kopfhörer holen und konnte im ganzen Stadion dann praktisch unsere Reportage dann hören. Also das war dann sehr gut gewesen.
Und angefangen hat es eben für sehbeeinträchtigte Fans. Mittlerweile ist es über die App jedem zugänglich, ja. Der sich dann natürlich über die App das dann anhören kann. Aber ja. Nach wie vor gibt es auch die Kopfhörer für die Fans im Stadion.
Ja, ist richtig. Ja, auch über App. Und ich weiß jetzt nicht, ja, ob der Empfang immer so gut ist bei uns im Stadion, aber ich habe zum Beispiel, das ist eine junge Frau, die ist früher immer, hat bei uns immer Karten für den Links gekauft, für die Blindenreportage direkt. Und die ist jetzt aber auf der Osttribüne, weil die da mit Freundinnen und Freunden nimmt oder im Freundeskreis zusammengeht. Und die sagt, nee, brauche ich nicht mehr, ich höre mir das über der App an. Also das wird dann auch direkt im Stadion genutzt, vorausgesetzt, der WLAN-Empfang ist eben gut. Ich weiß es nicht genau.
Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, die es jetzt ja auch schon viele, viele Jahre gibt. Eine wahre Institution ist natürlich der Behindertentag bei uns. Und gleich mal eingestiegen damit, weil es ja auch immer wieder Rückfragen bei uns in der Medienabteilung gibt, warum denn in der heutigen Zeit der Behindertentag noch Behindertentag heißt. Ich glaube, du kannst es ganz, ganz gut erklären, weil das auch nachvollziehbar ist, weshalb du sagst, dass dieser Name doch ein wichtiger Name auch ist in Bezug auf die Veranstaltung.
Ja, wir haben da vor, ich weiß gar nicht, ist vielleicht auch schon wieder 6, 7 Jahre her, da hatten wir mal, weil da wurden wir darauf angesprochen, Mensch, das ist doch nicht mehr Behindertentag, ja, das ist ein Inklusionstag und oder wie auch immer, oder für Fans mit Handicap. Und da hatten wir mal bei einigen großen Einrichtungen, die bei uns ein großes Kartenkontingent abnehmen, mal nachgefragt, stört ihr euch da dran? Und da haben wir wirklich zu 100% das Echo bekommen, nein, um Gottes Willen, wenn wir von dir bekommen Einladung zum 17. oder zum 7. Behindertentag, dann wissen wir genau, um was es geht, bloß nicht ändern. Das ist mittlerweile Markenname und da wissen wir sofort Bescheid, um was es geht. Und das heißt, sind wir dabei geblieben, das ist ja, soll ja nicht diskriminierend sein und so weiter. Also ich sitze selber im Rollstuhl, wie die meisten ja wissen, nie zuhören. Und ich sehe daran nichts Diskriminierendes zu sagen, ja, ich bin behindert. Ja, das ist nun mal so. Auf meinem Ausweis steht auch Schwerbehindertenausweis drauf und nicht irgendein Inklusionsausweis, sag ich mal.
Der Tag ist auf jeden Fall eine absolute Institution, der größte Inklusionstag im deutschen Fußball auch. Ja. Und es ist eben so auch wieder in diesem Jahr gewesen, mehr als 3000 Fans mit Handicap waren auf der Südtribüne dabei. Es gab vorher ein super Programm, ein Rahmenprogramm. Auch da wieder, erzähl doch mal, weil das ist wirklich eine richtig schöne Geschichte, wie es anfing und wie es sich entwickelt hat. Ja. Weil, wie so oft bei solchen Veranstaltungen und bei solchen Tagen, es fängt ja nicht gleich mit mehr als 3000 Fans an. Ne?
Ach, um Gottes Willen. Ja, der Tag ist eigentlich ins Leben gerufen worden. Ich glaube, 2009 ist es gewesen. Und wir hatten damals noch 2,5, vielleicht mal 3000 Zuschauer im Stadion
gehabt. Insgesamt.
Ja. Insgesamt, ja, ja. Die haben heute auf der Südtribüne mit unserem Kontingent. Nein, und wir wollten damals mal, und wir hatten aber immer so um die 30 Rollstuhlfahrer. Die sind immer gekommen bei Wind und Wetter. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir sagen mal Danke. Haben uns da ein bisschen was einfallen lassen, haben Mittagessen gesponsert, haben uns im NLZ getroffen. Und damals war es ja noch anders, da sind sogar noch Spieler vom Spiel hintergekommen, haben eine Autogrammstunde gegeben, ist halt natürlich heute eine andere Vorbereitung wie in der Regionalliga. So, dann haben wir noch ein bisschen gesessen, ein bisschen was getrunken und sind dann zusammen, haben uns das Spiel angeguckt für diesen Tag, haben dann die Leute Freikarten gekriegt, obwohl die meisten Dauerkarte hatten. So, und das haben wir das erste Mal gehabt und waren ungefähr 30 Leute gewesen. Beim zweiten Mal waren es dann 50 gewesen, weil noch eine Einrichtung aus Stassfurt mit dazugekommen ist. Und dann haben wir gesagt, beim dritten war auch 2011, wenn ich mich richtig erinnere, Mensch, wir sollten mal wieder was machen. Ja, der FCM hatte nur noch schlechte Presse und keiner wollte mehr was wissen. Wenn ich sonntags ja mit dem Schal ins Stadion gefahren bin, da hat man, wo bist du hin? Spielen die heute Fußball? Keiner wollte mehr was wissen. Und da haben wir damals zusammengesessen, das war der damalige Dachverband des FCM, wir als Fanbetreuung und eben auch Verein Barriereloses Umfeld. Und da haben wir dann gesagt, Mensch, lass uns doch einen Behindertentag durchführen. Ja, da haben wir schon ein bisschen Erfahrung. Und wie fangen wir an? Ja, damals war es internetmäßig war es noch nicht so gewesen. Dann haben wir uns hingesetzt, haben die gelben Seiten und die Telefonbücher und haben Behinderteneinrichtungen die Adressen rausgeschrieben, haben die angeschrieben, haben sie eingeladen. Und da waren dann, gingen dann so Schätzungen, ja, wenn es 500 wären, sind wir glücklich und so weiter. Und dann waren es schon damals 1200. Also da war ich total überrascht von. Ne? So, und das hat sich dann gesteigert. Bei der fünften oder sechsten Ausgabe waren es dann das erste Mal über 2000. Und jetzt sind wir, naja, die letzten 5, 6 Jahre sind wir immer restlos ausverkauft. Also es ist zwar schade, aber jetzt muss ich auch regelmäßig Absagen erteilen, weil unser Kontingent ganz einfach nicht mehr reicht. Ne?
Ja, trotzdem eine wunderbare Institution mittlerweile beim FCM, eine schöne Tradition auch. Wie stolz bist du darauf, dass es sich zum einen so entwickelt hat, aber auch, und das finde ich ja auch ganz besonders wichtig, weil, wie du schon jetzt auch mehrfach gesagt hast, es ist eben nicht mehr in der Regionalliga, sondern in der zweiten Liga, aber trotzdem eben ein fester Bestandteil weiterhin, dass es dann auch wirklich immer dieser wichtige feste Bestandteil geblieben ist.
Ja, also das erfüllt mich schon mit Stolz. Erstmal, weil ich ja von Anfang an mit dabei bin, ja. Ja, ich werde nun als der absolute Verantwortliche, aber wir sind ein Team, das muss man ganz ehrlich sagen. Da haben wir viele Ehrenamtler und alleine könnte man das nicht leisten. Und zum anderen ist es so, dass wir diese Tradition eben auch über die dritte Liga und dann in die zweite Liga fortgeführt haben. Das macht mich schon stolz, weil das zeigt mir ganz einfach, dass ich Teil von dem Club sein darf, wo nicht nur über Inklusion oder Teilhabe oder sowas geredet wird, sondern ja, bei uns wird das gelebt im Club und das muss man ganz ehrlich sagen. Und das entwickelt sich ja auch immer weiter, nicht vielleicht die Zuschauerzahl, weil wie gesagt, da kommen wir an unsere, sind wir an unserer Kapazitätsgrenze, sondern wir erreichen eben auch immer mehr, zum Beispiel Block U, die zum Anfang davon überhaupt keine Notiz genommen haben, die spenden seit Jahren auch ein großes Kartenpaket, man muss ja sagen, alle Karten werden auch finanziert über Sponsoren, Spender etc. Und da ist Block U seit Jahren dabei und jetzt mittlerweile haben wir auch Helfer am Behindertentag, die wirklich aktiv bei uns dieses Jahr haben Mädels von der Sektion Köthen bei uns einen Kuchenbasar gemacht und alle hatten großen Spaß. Und das zeigt mir eben, dass es auch immer mehr eine Inklusionsveranstaltung jeden Tag wird.
Ist schön, dass du es so ansprichst, weil die aktive Fanszene da wirklich sehr, sehr aktiv auch ist, sich sehr auch dafür interessiert und eben sehr, sehr bedingungslos dann spendet und das unterstützt. Und wie du schon sagst, schön, dass es auch auf vielen Ebenen so wahrgenommen wird und unterstützt wird eben, um einfach den Tag immer nicht nur am Leben zu erhalten, sondern eben auch so weiterzuentwickeln, dass möglichst viele und breit Interessierte dann auch dran teilnehmen können, weil eben bei dieser Veranstaltung davor, bei dem, wie es jetzt ja rund ums Leichtathletikstadion war und auch wenn es mal kälter war, hatten wir es ja unter der Südtribüne, dann war es ja trotzdem immer so, dass viele, viele dabei waren, die sich einfach auch interessiert haben und die das genossen haben, dann einfach auch gemeinsam dort diesen Tag zu feiern und zu zelebrieren.
Ja, denn es ist immer schade, weil wir haben ja auch schon Spieltage gehabt, ja, wo wir es nicht machen können, wo es wirklich dann im Winter zu kalt war. Und ich kann jetzt nicht sagen, wenn um 13.30 Uhr gespielt wird, ja, Mensch, kommt ab um 9:30 ins Stadion, da sind ja die ersten um 11:30 durchgefahren und fahren wieder nach Hause. Das ist immer schade, weil viele fragen dann, ja, warum macht das nicht später? Klingt ja immer ein bisschen. Wir müssen ja ein Spiel finden, was da alles dazu gehört. Wir schütteln ja das nicht einfach so aus dem Ärmel. Wir müssen dann schauen. Und dieses, wir nennen es immer Vorprogramm, ja, ist genauso Tradition ja eigentlich wie das eigentliche Behindertentag selber. Sicher ist der Höhepunkt dann immer das Spiel unserer Jungs dann am Nachmittag dann. Aber frühmorgens ist das genau schon so. Wenn wir sagen, wir machen um 9:30 auf, wie es in diesem Jahr war, waren die ersten um 8:50 da. Das ist ganz einfach so.
Und das Schönste daran ist natürlich, wenn du sagst, dass das Spiel der Höhepunkt ist. Die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen, bis auf ein Spiel, an das ich mich nicht erinnern kann, war es ja sehr erfolgreich.
Ja, das ist richtig. Ja, wir haben bis jetzt bei 14 Behindertentagen nur ein Spiel verloren. Ja, ja.
Genau.
Und es gab mal in der Regionalliga-Saison, da haben wir ein Heimspiel gewonnen und das war zum Behindertentag gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, war in Mäusewitz oder so, da haben wir dann in der Regionalliga das einzige Heimspiel in dieser Saison gewonnen gehabt. Ne?
Ja, das ist absolut eine tolle Bilanz und spricht ja auch dafür, dass es einfach wirklich ein ganz, ganz toller und besonderer Tag auch ist und es wurden eben auch schon Aufstiege gefeiert, unter anderem bei dem Sieg gegen Fortuna Köln war es, glaube ich. Ne? Richtig, also so im Prinzip wirklich viele, viele Erlebnisse auch mit dem Behindertentag mit verbunden. Was du sicherlich auch verbindest, sind viele, viele Erlebnisse mit dem FCM. Was macht der FCM für dich denn ganz persönlich aus?
Ja, ich sage mal, manche sagen ja, der FCM ist mein Leben oder der Fußballclub, von dem ich Fan bin. Das würde ich nicht behaupten, aber er ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil meines Lebens. Seit frühester Jugend oder Kindheit an, dadurch, dass mein Vater eben auch FCM-Fan war, hat mich mit zum Fußball genommen. Und kann man ja nur auch sagen, ich habe jetzt abgelaufene Saison, war meine 54. Saison bei diesem Club gewesen. Ich gehe seit 1971 in Magdeburg zum Fußball. und habe eben dadurch auch das Glück gehabt, durch mein Alter, dass ich auch die ganz großen Erfolge bewusst miterleben durfte, wie mit dem Europapokalsieg 1974 und 3 Meisterschaften und ich muss jetzt reden, und 4 Pokalsiege, glaube ich. Das waren natürlich ganz große Erfolge. Habe aber auch, bin immer weiter zum Fußball gegangen, auch in der Nachwendezeit, die ja wirklich hier teilweise ganz trist waren, ja, mit keine 1000 Zuschauern mehr am alten Grubelstadion, das Stadion verfiel und ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, das Schlechteste, was wir mal hatten, waren 360 Zuschauer bei einem Punktspiel damals, ne? Und da, ich war aber immer da gewesen.
Ja. Da müssen wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Wenn du sagst, seit 71, erzähl doch mal, wie hast du denn die großen Zeiten auch rund um den Europapokalsieg wahrgenommen? Wie hast du diese großen Europapokalabende auch wahrgenommen?
Ja, das war, also ich war, mein erstes Europapokalspiel jetzt hier im Stadion war damals in TPS Turku gewesen, 1972. Ja, da war ich gewesen. Dann hier in Juventus Turin war das zweite. Da kann ich mich noch sehr erinnern. Wir haben in Turin 1-0 verloren gehabt und haben dann hier auch haben früh zu Hause 1-0 zurückgelegen. Und damals hat Helmut Haller bei Juventus Turin gespielt, eigentlich ein bekannter, ganz bekannter ehemaliger deutscher Nationalspieler, also westdeutscher Nationalspieler. Und irgendwann hat sich niemand mehr im Stadion für das Spiel interessiert. Bei Helmut Haller lief immer, hat sich warm gemacht und dann hat das ganze Stadion nur geschrien, Helmut, zieh die Jacke aus. Ja, und dann hat Helmut Haller irgendwann die Jacke ausgezogen und dann die Hose und dann ist er eingewechselt worden. Das war so die ersten so Anekdote. Dann natürlich die Spiele dann im Europapokal der Pokalsieger, wo dann am Ende Rotterdam dann eben halt gestanden hat, kann ich mich noch gut erinnern an den gegen Banik Ostrava, wo man dann hier nach in der Verlängerung gewonnen haben, nachdem wir 2-0 in Ostrava verloren hatten. Und da weiß ich noch, das war ein Mittwochnachmittagsspiel, da wurde mittwochs um 14.30 Uhr gespielt, weil am gleichen Tag hat Dynamo Dresden in Bayern München gespielt und da hat das DDR-Fernsehen alles nur auf dieses Spiel abgestellt und wir mussten hier um 14.30 Uhr spielen und ich hatte um 13:30 Schulschluss gehabt, dann ging es nur nach Hause, Mappe in der Ecke und dann mit Freunden hier zur Straßenbahn gerannt, damit wir noch rechtzeitig zum Anstoß hier im Grubelstadion dann gewesen sind. Das sind so Dinge. Ja, und dann ging das dann bis zum Europapokalsieg. Leider ist es dann so gewesen, nach Rotterdam durfte niemand fahren, also zumindest kein nicht ausgesuchter, sagen wir, der nicht in der Partei war oder zumindest in der Partei war. Und dadurch waren die großen Erfolge dann leider nur am Fernsehen und ich glaube, damals hat noch nicht mal das DDR-Fernsehen übertragen gehabt, das Europapokal-Endspiel. Das finde ich, aber das weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich das bloß dann im Nachhinein oder ob wir es am Radio gehört haben.
Ja, du, wie du sagst, ne, in Rotterdam war ja auch die Zuschauerresonanz insgesamt total gering. Es war ja ganz, ganz wenig los, ja. Weil ja alle dachten, naja, der AC Mailand hat ja da eine sichere Nummer vor sich.
Ja, 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 für die neutralen Zuschauer in Holland war es uninteressant, weil da ist ja eine DDR-Mannschaft, die kaum jemand kannte, gekommen. Obwohl wir ja in der ersten Runde einen holländischen Pokalsieger praktisch aus dem Wettbewerb geworfen haben. Aber man muss dann eben sagen, die Italiener hatten kein Interesse dran. Ja, da ging es wahrscheinlich für die nur um die Höhe des Erfolges. Ja. Und von uns durften, glaube ich, 1000 Leute fahren. Und das war es dann schon so gut. Und es waren, glaube ich, 5000 Zuschauer in der Riesenschüsse da in Rotterdam gewesen. Ne.
Wie sehr sich manche täuschen können.
Ja, so, ja. Und das war, ich weiß noch, ja, mein Vater ist früh morgens aus Nachtschicht gekommen, ja, und hatte blau-weiße Fahne aus dem Fenster gehängt. Ja, so verrückt waren wir damals. Ja. Und auf dem Weg zur Schule überall war alles blau-weiß geflaggt gewesen. Ne.
Du hast gerade die Zeit auch nach der Wende noch angesprochen, gerade weil du ja auch die großen Zeiten zuvor miterlebt hast. Wie hast du es denn dann auch emotional wahrgenommen? Das heißt, wie ja, hast du es auch durchstanden, muss man ja manchmal sagen. Wie war das dann für dich, wenn du dann siehst, was einfach auch mal drin steckte im Club und was der Club in dem Moment dann aber gezeigt hat?
Ja, das Entscheidende war natürlich ja diese letzte Oberliga-Serie, wo der erste und der zweite dann direkt in der Bundesliga, es war damals Rostock gewesen, die eigentlich zu DDR-Zeiten nie eine Rolle gespielt haben, aber die waren zum richtigen Zeitpunkt da. Dynamo Dresden für mich verdient, auch wenn man, es ist ganz einfach so, und wir haben es noch nicht mal geschafft in die zweite Liga, und das war natürlich dann der Knackpunkt gewesen, ne? Weil damals, man sagt ja heute, ist schon die Lücke zwischen Amateurfußball und Profifußball, aber man hat als Unterbau zumindest noch die dritte Liga, damals ist man dann eben direkt in die Regionalliga dann runtergegangen, und da haben wir uns dann etliche Jahre, dann hat man 2006 vielleicht nochmal die Chance, oder 2006 oder 2007, ja, mit dem berühmten Spiel hier in St. Pauli hier zu Hause, dann nochmal aufzusteigen, und dann war wieder 10 Jahre Ruhe. Also es war schon eine Zeit gewesen, wo man gesagt hat, wo man vielleicht auch mal überlegt hat, ach, gehe ich noch, gehe ich nicht, aber irgendwie, wenn der Spieltag ran war, hat es bei mir gekribbelt, und dann sind wir eben halt gefahren. Wir sind damals auch immer noch, da konnte ich dann auch irgendwann meine Frau überzeugen. Wir sind dann auch zu, ach, was weiß ich, Meuselwitz und nach Bautzen und was weiß ich nicht, überall dann trotzdem so Auswärtsspielen gefahren. Ne?
Und was macht das mit dir, wenn du jetzt siehst, dass in der kommenden Saison unsere U23 in der Regionalliga spielt, in der die erste Mannschaft über Jahrzehnte ja gespielt hat, und wenn du siehst natürlich, wie auch die erste Mannschaft jetzt in der zweiten Liga eine richtig gute Rolle spielt?
Es war irgendwo, da sind wir dann wieder, das macht mich erstmal, macht mich das stolz, weil man muss ja bloß mal schauen, es ist ja wirklich die halbe DDR-Oberliga, ja, jetzt in der Regionalliga, und da spielen wir als zweite Mannschaft, ne? Das ist, noch vor 10 Jahren waren das unsere Gegner gewesen, und teilweise haben da Mannschaften dann ja Klassen höher gespielt, ne, wie Halle war dann irgendwann rum, aber was sagt man hier nicht mehr. Aber andere Mannschaften haben dann höherklassig gespielt, und jetzt spielen sie gegen unsere zweite, und das ist schon auch ein Stück Befriedigung.
Ein bisschen, ne? Entschädigung.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Sehr gut. Gerald, wir haben natürlich, wie immer bei uns im Podcast, auch ein paar Sprachnachrichten. Da haben sich doch ein paar deiner Kollegen oder Bekannten Mühe gemacht, um dich besondere Dinge zu fragen. Wir legen dann gleich mal los. Du wirst sie mit Sicherheit alle erkennen.
Hi Gerald, wenn du mal nicht beim Club bist, bei uns im Stadion oder auch auswärts, erzähl doch vielleicht mal, was noch so deine Leidenschaft oder Interessen, Hobbys sind neben Fußball. Ich habe gehört, du verfolgst da auch leidenschaftlich andere Dinge. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu einen Einblick geben.
Felix Nebel.
Ja, das habe ich erkannt. Ja, weißt du, große Leidenschaften. Ja, ich fahre sehr gerne, wir verreisen sehr gerne. Jetzt unter der Saison nicht, ist die Zeit ein bisschen zu knapp, aber sind wir ja trotzdem, ihr kennt das, jedes zweite Wochenende unterwegs. Ja, wir fahren seit 25 Jahren immer in denselben Urlaubsort nach Südtirol. Also da haben wir uns drin verliebt. Das ist schon, wir haben dort mittlerweile Freunde, und das ist schon ein bisschen wie ein Stück Heimat, dort zu Hause anzukommen. Ist immer wunderschön, freue ich mich auch drauf. In ein paar Wochen ist es wieder soweit, dass wir 3 Wochen in Urlaub können. Ja, andere große Leidenschaft ist bei mir Pferderennen. Ja, ich verfolge Pferderennen, ja, auch im Internet. Ich kenne auch verschiedene Rennbahnen in Deutschland, wo man auch schon gewesen ist. Also das sind so, naja. Und natürlich nicht zu vergessen, meine Frau ist meine große Leidenschaft.
Und beim Pferderennen verfügst du, wie ich selber erfahren habe, über eine enorme Expertise auch. Also du kennst ja wirklich dich richtig gut aus, ja?
Ja, ich sage immer, ich tue immer so. Ich habe dann immer die Rennzeitung bei und tue so, als wenn ich Ahnung habe. Und manchmal treffe ich dann auch schon was, ja.
Ich glaube, unser Beckus würde da ein bisschen was anderes behaupten. Also der hat das schon sehr bewundert, und ich genauso, ja.
Der Tag war großes Glück gewesen.
Sehr gut. Wir machen gleich mal weiter, und auch ein dir bekannter Kollege natürlich hat auch ein paar nette Sätze für dich parat.
Hallo Gerald. Wir arbeiten ja nun mittlerweile 13 Jahre in der Fanbetreuung zusammen. Man kann wirklich sagen, es war eine schöne, interessante Zeit, die sicherlich noch ein bisschen Nachklang bekommen wird. Wir haben gemeinsam so einige Projekte angeschoben, auf den Weg gebracht. Aber wenn ich jetzt denke, wie sich der Behindertentag halt entwickelt hat, wie wir damals die erste Zeit auch noch zusammen organisiert haben, wie gesagt, wie sich unsere, hoffentlich sage ich das jetzt nicht falsch, Blindmoderation entwickelt hat, die wir auch gemeinsam angeschoben haben, und viele andere Sachen. Und du bist für mich nicht nur ein guter Kollege, sondern auch ein sehr guter Freund geworden. Aber eine Aufgabe habe ich noch für dich. Und eine Frage. Wann präsentierst du mir endlich den ersten Fanclub aus Südtirol? Noch viel Spaß beim Podcast und wir sehen uns. Ciao.
Ja, Brummi baut eine sehr gute Brücke. Ja.
Brummi war wieder falsch. Blindenreportage. Unser Blindenreporter reportieren und moderieren nicht. Bloß als Hinweis. Ja, Brummi, da bin ich am Arbeiten. Ja, du weißt ja, dass wir auch zwei Patenkinder in Südtirol haben. Der eine spielt mittlerweile auch Fußball. Und wo die bei uns zu Besuch waren, habe ich eine Stadionführung. Also nicht mehr lange, aber das kriegen wir hin. Ja, den ersten italienischen oder Südtiroler Fanclub bei dir anzumelden.
Das verfolgen wir natürlich intensiv und ihr alle könnt euch dann über die Veröffentlichung freuen. Und Gerrit hat soeben angekündigt, also es wird dann nicht mehr lange dauern.
Lass uns im August mal sprechen.
Sehr gut, ja, darauf beziehen wir uns direkt. Sehr schön. Okay. Wir haben noch eine weitere Nachricht auch unseres kaufmännischen Geschäftsführers Martin Geisthardt.
Hallo lieber Gerald. Sag mal, was wünschst du dir eigentlich für die kommenden Jahre im Bereich Inklusion und Fanbetreuung beim FCM?
Ja, Martin, ja, was soll ich dir dazu sagen? Wir hatten das schon ein bisschen anklingen lassen mit unserem Stadion. Ich würde mir wünschen, dass wir bessere Plätze für unsere Rollstuhlfahrer, ich weiß, dass das nicht einfach so umzusetzen ist, das wäre so meine Hauptaufgabe oder mein Wunsch, dass sich da was dran ändert. Und ja, was gibt es noch? Und vielleicht mehr Plätze. Wir reichen ja regelmäßig nicht mit unseren Rollstuhlplätzen aus, aber wir müssen auch andere Behindertengruppen im Blick behalten. Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen hinterher. Wenn wir jetzt von den Rollstuhlfahrern weggehen, wir haben eine Top-Blinden-Reportage, die gehört zu den besten in ganz Deutschland. Und wir haben aber auch noch andere Behindertengruppen und da sind wir, glaube ich, ein bisschen hinterher. Die haben woanders auch eigene Blöcke etc. Und wir haben, glaube ich, auf jede Sitzplatzkarte eine Ermäßigung von 1,50 Euro. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was tun.
Gibt es Themen, über die man mit Sicherheit dann auch, ja, auch immer wieder reden kann und jetzt gerade im Sommer natürlich ein guter Zeitpunkt vielleicht auch für die kommende Saison oder eben auch die kommenden Jahre da dann die Potenziale dann auch auszuschöpfen, die du genannt hast.
Ja, ist richtig. Ja.
Abschließend haben wir noch eine weitere Sprachnachricht für dich.
Hallo Gerald, hier ist Christine Mizilski aus Magdeburg. Ich wollte nur sagen, bleib so wie du bist und ich bin froh, dass wir dich haben. Immer wenn wir hier Sorgen haben im Stadion, dann braucht man nur dich anrufen oder nach dir zu kommen und du bist sofort an Ort und Stelle und das ist einfach super. Also bleib wie du bist und vor allen Dingen bleib gesund. Ja, das mehr kann ich eigentlich zu dir nicht sagen. Du bist eigentlich hier der Sonnenschein, wenn so manchmal trübes Wetter ist. Und die Frage wäre jetzt an dich noch, wie du das eigentlich so aushältst mit alle Fans, die nach dir kommen und dich voll schnattern. Das ist eigentlich meine Frage. Und noch viel Spaß.
Ja, danke erstmal für das Kompliment, der Sonnenschein. Ja. Nein, ja, das sehe ich als Teil meiner Arbeit an. Wenn Leute zu mir kommen und Informationen brauchen oder bloß mal, um irgendwas loszuwerden, das sehe ich als Teil, das ist Teil unserer Arbeit, nicht nur meiner, sondern der gesamten Fanbetreuung, sich den Sorgen und Nöten unserer Fans anzunehmen und da auch Lösungen herbeizuführen. Was mir so ein bisschen, und da gewöhnt man sich im Laufe der Jahre auch so ein bisschen, das stört nicht, wenn da 20 Mann oder 50 Mann vor dem Spiel kommen und wollen irgendwas wissen. Was ein bisschen störend ist und weil ich nicht leiden kann, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, den irgendwas mitteile und dann kommt jemand von der Seite und von hinten und ich will doch bloß mal ganz kurz und jeder hält sich für den Wichtigsten. Bitte, da habt Verständnis für, weil da kann ich dann auch mal sagen, Mensch, halt den Mund. Ja, jetzt ist der erstmal dran und dann bist du dran. So ist es ganz einfach. Aber ansonsten, das ist nicht störend. Das macht so ja Spaß, da weiß man, dass man nicht ganz umsonst dann im Stadion ist, wenn man da. Und vor allen Dingen noch schöner ist, wenn man sofort die Lösungen herbeiführen kann. Das ist dann.
Gute Botschaft, jeder kommt dran, aber immer der Reihe nach.
Richtig, ja. Und auch mal Verständnis für haben, wenn ich bloß im Vorbeifahren mal grüße und man will was von mir, aber wenn ich dann gerade irgendwo hin muss, weil ich über Funk gerufen wurde, ich komme zurück, könnt ihr euch darauf verlassen. Ja, und dann könnte alles loswerden bei mir, was wollt.
Sehr, sehr schön, ja. Wir haben auch noch einige Fanfragen, die uns erreicht haben und die würde ich dir natürlich nicht vorenthalten wollen. Deshalb legen wir da gleich mal los. Der Finley fragt nämlich, wie lange bist du denn schon im Verein?
Jetzt als Mitarbeiter.
Genau.
Ja, also das war die erste Amtshandlung von Peter Fechner gewesen, mich zum Behindertenfanbeauftragten zu machen. Das hat er mal gesagt, ja, vorher hat er noch nichts gemacht gehabt, aber das war die erste Ansammlung. Jetzt müsste man mal fragen, wann Peter Fechner ist, 2010 Präsident geworden. Dann bin ich 15 Jahre Behindertenfanbeauftragter, bin aber schon über 25 Jahre Mitglied im Verein. Und wie gesagt, Finn bin ich seit 1971, also seit 54 Jahren.
Ja. Müsstest du ja eine relativ niedrige Mitgliedsnummer auch haben, oder?
Ja, ich habe noch unter 1000, ja.
Ich glaube, da beschäftigt man sich dann auch mit, weil ja. Man da wirklich so bei mittlerweile 15.000, fast 15.000 Mitgliedern ja. Ist es ja schon so. Kennst du eigentlich die Nummer 1?
Müsste Molly sein, ja. Ja, ja. Herr Möllenauer, ne? Ja.
Sehr gut. Ja. Dann Paki fragt, wie viel Aufwand ist denn, hat denn das Ganze auch? Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Wir haben es jetzt aber, glaube ich, schon mal ganz gut dargestellt, wo du, wo ihr auch immer unterwegs seid, was alles zu tun ist. Wenn man sich die Heimspiele mal anschaut, die Auswärtsspiele anschaut und wirklich auch die vielen Aktionen und natürlich auch im Alltag, weil es gibt ja immer irgendwelche Anfragen und Fragen und Themen, die es zu lösen gilt.
Ja, das ist... Also Heimspiele kann man sich ja in etwa ausrechnen. Da ist ein Zeitaufwand von etwa 6 Stunden, die man dann hat. Wir sind eine, gut 1,5 Stunden vor Stadionöffnung da und bis 1,5 Stunden nach Spielende. Ja, das, da kommt man so 6 bis 7 Stunden. Auswärtsspiele kommt eben darauf an. Ja, wenn man An- und Abreise mitnimmt, ist auch mal eine Übernachtung mit nötig, je nachdem wie weit es ist. Aber das ist eigentlich das, was ich jetzt ja nicht unbedingt als die große Arbeit sehen würde. Es ist eben dann die normale Büroarbeit, die dann eine Woche über herrscht. Ne? Ja. Und da mache ich offiziell 10 Stunden. Ob das reicht? Naja.
Lassen wir mal so stehen. Wie erlebst du denn, also von Paki noch eine zweite Frage, wie erlebst du denn die Fanturniere des 1. FC Magdeburg zum Beispiel in Pechau?
Ja, das ist ja auch ein Kind, was von uns, sag ich mal, oder eine Veranstaltung, die von uns von der Fanbetreuung ins Leben gerufen wurde. Zuerst war es noch ein Turnier mit unserer aktiven Fanszene zusammen gewesen. Das hatte sich dann nachher ein bisschen aufgelöst, weil die mehr oder weniger jetzt im Winter was machen in der Halle. Ob sie es immer noch machen, weiß ich gar nicht. Ja, und wir haben dann gesagt, Mensch, ja, wir werden immer mehr Fanclubs und lass uns doch da die Sommerpause ein bisschen überbrücken und natürlich, ja, wir sind ein Fußballclub und dann mit einem Fußballturnier. Und das wird immer sehr gut angenommen. Unser nächstes Sommerfest mit Fußballturnier und Tauziehen und ist am 14.06. wiederum auf dem Sportplatz in Pechau. Also alle, die Lust und Laune haben, gerne vorbeikommen, Getränke zu fanfreundlichen Preisen. Es ist ein Grillstand da, es ist für die Kinder was da. Der Hund kann mitgebracht werden und die Schwiegermutter, genau in der Reihenfolge. Ja. Und ja, kommt vorbei, ist immer eine schöne Sache, eine schöne runde Sache. Wir beginnen um 10 Uhr und abends ist dann Open End.
Ja, ihr hört, Gerald ist ein absoluter Profi. Also wer da jetzt nicht hinkommt, den kann ich auch nicht mehr helfen. Das ist ganz starke Werbung, ja. Sensationell. Till fragt, wieso sitzt du im Rollstuhl? Was ist passiert?
Ich habe 1988 einen Verkehrsunfall gehabt, ne? Und bin da unter die Straßenbahn gekommen und das war dann eben so schwerwiegend, dass eben ein Bein amputiert werden musste. Das andere ist im Prinzip noch dran, aber auch nicht zu gebrauchen und deshalb im Rollstuhl seit 37 Jahren. Ne? Ja. Also länger im Rollstuhl, wie ich laufen könnte.
Tim fragt, könnten Rollstuhlfahrer eventuell auch auf der Nordtribüne sein? Ist es denkbar, ist es möglich?
Nein, ist leider bei uns nicht möglich, denn jeder, der die Nord kennt, der weiß, du kommst rein und dann kommen die ersten Stufen. Und von wenn du unten stehst, also da, wo du noch hinkommst, hast du keinen Ausblick aufs Spielfeld. Da ist die hohe Mauer davor. Geht leider nicht. Geht aber in den meisten Stadien nicht, dass man in den Stehplatzbereichen als Rollstuhlfahrer stehen kann, aber auch in den normalen Tribünenbereichen ist es fast deshalb immer separierte Plätze. Oder bei 9 Stadien ist es jetzt wohl Vorschrift, dass man alles, wenn alles so läuft, wie das kommt, wird das erste Stadion in Münster sein, wo man in alle Bereiche kommen kann, wenn es dann irgendwann mal fertig wird. Ne?
was ja eine super und schöne Entwicklung auch ist, ja, um eben einfach die Möglichkeiten auch zu schaffen. Wie du gerade sagst, der Blick ist ja das eine dann auch, aber ja, einfach auch schon von vornherein so zu bauen.
Ne? Ja, ja, denn da reden wir dann wieder von Inklusion halt. Mhm, ne? Genau. Dass sich jeder seine Karte dort aussuchen kann, wo er gerne wäre und nicht, ja, dass ich es vorgeschrieben kriege, wo ich hin muss. Ne?
Schöner Weg, schöne Entwicklung, dass das dann jetzt mitbedacht wird, auch direkt bei den Neubauten. Ne? Max interessiert sich dafür, was ist denn das größte Problem gewesen, das ihr hattet und wie habt ihr es gelöst? Das ist eine große Frage.
Fehlen mir jetzt ein bisschen die Worte, größte Probleme, ja. Ja, es war sicher dann die ganze, ich sag mal, die Zeit im Amateurfußball, da mussten bestimmte Dinge gelöst werden. Da hat man eben keinen großen Mitarbeiterstab gehabt und so weiter. Wenn ich dran denke, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, ich habe sehr vorher für den Dachverband der FCM-Fanclubs so die Behindertenarbeit, weil es die im Club eigentlich gar nicht gab. Ne? Das ist, die war, gab es eben nicht. Wir haben ein paar Rollstuhlfahrer gehabt, naja, die haben auf der Laufbahn im Grubestadion gestanden und das war's. Ne? Und dann mussten wir ans Germer-Stadion wechseln, weil das neue Stadion hier gebaut wurde. Und plötzlich, ja, kam da eine Ansage, ja, wir möchten da, was unser angestammter Platz ist, weggehen. Wir stehen vor einer Werbebande und wir passen dort nicht ins Bild. Dann sind von 15, 20 Rollstuhlfahrern, die da waren, sind vielleicht 10 weggefahren und 10 guckten, was ich machte. Und ich sagte dann, naja, du hast es mir jetzt gesagt und du geh aus dem Licht, ich will Fußball gucken. Kann man auch sagen, wer es war. Das war Brummi gewesen, der die Nachricht überbracht hatte. Ne? Und dann habe ich unser damaliger Manager, der hieß Herr Hofmann, da habe ich gesagt, wenn Herr Hofmann was von mir will, dann soll er persönlich kommen. Und daraufhin wurde ich, damals war Herr Tietke Veranstaltungsleiter gewesen und der hatte mich dann vorgeladen. Ja, und dann waren wir, damals war die Chefstelle noch am Siemensring, dort vorgeladen und haben dann dort gesprochen. Und von da ab war ich dann irgendwo das Sprachrohr, zumindest der Rollstuhlfahrer, wenn irgendwas, Gerald, ich habe schon mal keinen Parkplatz, kannst du dich mal drum kümmern, ich habe das nicht, ja, und das stimmt wohl nicht. Und dann bin ich immer zu Herrn Tietke, auch dann hier noch im neuen Stadion, und Herr Tietke, wenn er denn seine Zigarre geraucht hat, der hat dann immer schon geguckt, boah, jetzt kommt der Altmann schon wohl, ja. Und das muss er irgendwie Herrn Fechner erzählt haben, als der dann kam, und der hat gesagt, mach den zum Behindertenfanbeauftragten, damit der hier Entscheidungen selber treffen kann, damit er mich nicht überbelästigt. Ja. Also das waren damals so, es gab eben für vieles keine Lösung. Man hat ihm, das ist eben so fertig aus, man hat ihm keine Lösungen gesucht. Ja, das ist, war eben die Zeit, der Zeit geschuldet, wenig Geld, ja, man konnte nichts verändern, es war ein Teil so.
Und von dieser Begegnung mit Brummi hat sich dann aber schlagartig und deutlich verbessert in den Folgezeiten.
Ja, nein, ich habe ja Brummi da nicht erst kennengelernt, ne? Ich kannte ja Brummi schon auch als Fan, als er noch, der sag mal ein bisschen anders wie heute unterwegs war, ja, zu DDR-Zeiten, weil wir sind ja auch oftmals zusammen auswärts gefahren, zwar in getrennten Gruppen, weil das war nicht so, mein Freundeskreis war ein anderer wie Brummi seins, aber wir kannten uns natürlich, ja. Und das Verhältnis war nie schlecht gewesen und ich habe ihm das ja persönlich auch nicht übel genommen, weil er hat ja bloß die Nachricht überbracht und deshalb.
Sehr gut. Dann Maxi fragte, wie lange du schon FCM-Fan bist, das hast du ja schon beantwortet, auch mit schönen Anekdoten dazu. Wickeltische fragt, was ist denn das Stressigste an deinem Beruf?
Ach, stressig ist es immer dann, wenn man versucht, ja, wenn man wirklich irgendwelche Anfragen oder Probleme auf den Tisch bekommt, für die es keine Lösung gibt oder wo man das Gefühl hat, ja, man wird da nicht wahrgenommen oder irgend sowas, da will ich, das können verschiedene Sachen sein, das müssen gar nicht unbedingt Kollegen sein, aber teilweise auch die dafür eben kein Ohr haben oder so. Und dann, früher war es bei mir, da bin ich auch öfters mal sehr schnell hochgefahren und habe aber im Laufe der Zeit dann mitbekommen, also damit kriegst du es auch nicht hin. Ja, das ist, manchmal muss man geduldig sein, aber das ist dann ein bisschen stressig manchmal. Ne? Das ist, also wenn es für Probleme keine Lösungen gibt oder man selber Lösungsvorschläge bringt und die dann aber nicht aufgegriffen werden, das ist für mich Stress. Ja.
Und eine abschließende Frage von Johanna. Hast du einen Lieblingsspieler überhaupt und aktuell?
Also ich muss sagen, mein Lieblingsspieler, aus, aus, aus verschiedenen Generationen, muss ich ja wirklich sagen. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler waren in den Anfangsjahren war Jürgen Pomerenke gewesen, weil begnadeter Fußballer. Martin Hoffmann mit seiner Schnelligkeit, Achim Streich, Torjäger, also um diese Generation. Dann hatte ich Markus Wucke, für mich einer der größten Fußballer oder Mittelstürmer, die wir hier je im Verein hatten. Leider auch durch einen Unfall. Ja, dann fast Karriereende, hat dann auch bloß noch niederklassig. Aber das wäre für mich ein Nationalspieler geworden, also bin ich mir sicher. Dann gab es die andere, Hannemann, ja heute ja noch Trainer, ich glaube bei Fortuna, wenn er mal noch da ist. Das war einer, den ich unheimlich mochte. Ja, und in der heutigen Generation, Barış Artık ist für mich ein begnadeter Fußballer. Ja, das ist so. Aber ja.
Sehr illustre Namen auf jeden Fall. Ja. Ja, und du hast sie alle miterlebt. Also das ist ja wirklich was Besonderes, dass du sie alle hast live spielen sehen, weil das ist uns aus verschiedensten Gründen vergönnt, nicht vergönnt gewesen, aber schön, dass du eben auch wirklich die verschiedenen Phasen so miterlebt hast. Ja.
Das ist teilweise das Glück, aber auch der Fluch. Ne? Da merkst du, wie viele Jahre zwischen uns liegen.
Ja, das stimmt, aber trotzdem, wie gesagt, schön natürlich diese Erfahrung auch gesammelt zu haben. Das ist, glaube ich, was da beneiden dich sehr viele drum, gerade was die 70er angeht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite umso schöner, eben weil du ja auch über die Nachwendezeit gesprochen hast, dass du es jetzt so auch, wie alle anderen natürlich auch miterleben kannst, wie es sich jetzt in den vergangenen Jahren entwickelt hatte.
Ja, auf jeden Fall. Und die Entwicklung ist ja absolut positiv. Mhm. Ne? Das ist, kann man ja nicht anders sagen. Mhm.
Traditionell zum Abschluss haben wir eine Kurzpassrunde. Das heißt, ich habe 5 Fragen, die ich jedem Gast bisher gestellt habe und die natürlich du bekommst. Und du findest mit Sicherheit gute und spontane Antworten auch darauf. Die erste Frage ist, welches versteckte Talent hast du?
Welches versteckte Talent? Ja, so viele Talente habe ich gar nicht. Nee, ich habe kein verstecktes Talent. Ja.
Dann gehen wir gleich weiter. Welche Schlagzeile möchtest du denn mal gerne über dich lesen?
Über mich? Gerald Altmann als langjähriger Behindertenfanbeauftragter ist zum Sprecher der ersten Liga ernannt worden.
Dann dein Lieblingsstadion nach der FNet Arena?
Das Volksparkstadion in Hamburg.
Dein Lieblingsort in Magdeburg?
Der Hasselbachplatz und der Herrenkruch als Pferderennbahn.
Und abschließend nochmal eine fiktive Situation. Ich habe eine LED-Wand am Hasselbachplatz, deinem Lieblingsplatz. Was würdest du darauf sehen wollen, auf dieser LED-Wand?
Nach dem Aufstieg in die erste Liga bekommt Magdeburg ein neues Stadion.
Das ist ein schönes Schlusswort. Bevor ich dir natürlich wie immer unseren Gästen dann auch das letzte Wort überlasse, bedanke ich mich natürlich bei allen Zuhörern und Zuhörern. Dann abonniert natürlich auch uns als Kanal, hört euch unsere anderen Folgen auch gerne an und bewertet uns gerne bei den gängigen Podcatchern, hinterlasst uns ein Feedback, ist immer gern gesehen, gern gelesen auch. Schon mal auch die Ankündigung, wir werden jetzt in eine kleine Sommerpause gehen, die nächste Folge wird so Ende Juni, Anfang Juli erscheinen. Und ich freue mich sehr, Gerald, dass du dabei warst und überlasse dir, wie immer unseren Gästen natürlich, die letzten Worte.
Ja, ich danke euch allen, dass ihr vielleicht so geduldig zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Informationen rübergeben und habe nicht allzu viel Blödsinn gesabbert. Danke euch allen. Wir sehen uns spätestens zur neuen Saison wieder im Stadion, beziehungsweise am 14.06. in Pescher. Bis dann. Tschüss.
Einmal. Immer. Der FCM-Podcast, das Original. Mit blau-weißen Grüßen vom 1. FC Magdeburg.